Ja, hallo zusammen. Heute ein etwas anderer Einstieg als gewohnt, auch wenn ihr hier im Hintergrund so das gewohnte Umfeld seht von den Balcony Sessions, wird es heute keine Balcony Session, sondern wir haben ein Interview aufgezeichnet zusammen mit Stine Hansen. Und das Besondere daran ist, dass wir euch im Vorfeld um kleine Vorwarnung geben möchten, einfach thematisch gesehen. Es geht etwas mehr ins Eingemachte und geht unter anderem auch um sexualisierte Gewalt. Und das wollen wir euch natürlich vorher auch mitteilen, falls irgendjemand da einen Trigger hat, dass ihr einfach Bescheid wisst und dann, auch wenn es schade ist, aber vielleicht dann auch weiterklicken müsst oder dann zur nächsten Sendung wieder einschaltet. Ansonsten freue ich mich, dass ihr wieder dabei seid und sag mal und los. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kreativkundschafter. Wie ihr seht, ist heute ein bisschen was anderes als Balcony Session am Start. Wir sind nämlich heute zu Gast bei Stine Hansen und ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Hallo Stine.
Hallo Christina, hallo Andreas. Ich freue mich sehr.
Ja, Stine, du hast eine Maske auf, das müssen wir natürlich erklären. Das ist, sieht zwar toll aus, aber das ist jetzt nicht als Schmuck gedacht, sondern das ist, um deine Person zu schützen. Genau. Und deswegen haben wir das so gemacht. Es ist extra so, dass du einfach keine negativen Folgen davon hast, wenn du entsprechend gesehen wirst. Und warum das so ist, das wird sich hier im Verlauf unserer Sendung sicherlich klären. Erstmal, wie haben wir zueinander gefunden?
Unser Zauberwort ist Twitter.
Naja.
Ja, wie ihr schon seht, und wir sagen es immer wieder, es gibt einfach unglaublich viele spannende Menschen auf dieser Plattform, die sich mit ganz tollen, spannenden und auch tiefgreifenden Dingen beschäftigen und das machst du eben auch. Ich würde gerne mal auch sagen, wir sind hier in so einer Art, wie ich jetzt sagen würde, in einer Kraftoase hier bei dir und du hast es hier unglaublich schön und man sieht, du bist ein sehr kreativer Mensch und befasst dich mit vielen Dingen. Wir haben da auch schon mal drüber gesprochen in einer anderen Folge über die Scanner. Du bist auch ein Scanner, wenn ich das so sagen darf.
Natürlich.
Und das ist auch hier in der Wohnung sehr stark spürbar, dass es unglaublich viele Ebenen gibt, womit du dich beschäftigst. Ne?
Genau, also ich sage immer lapidar, ich weiß Langeweile nicht mal zu schreiben, weil ich kenne das gar nicht. Mhm. Und ein schönes Beispiel zu diesem Termin war jetzt gestern, dass ich gedacht habe, weil dieses Gespräch sicherlich auch für die Zukunft relevant sein wird, ist es vielleicht nicht von Nachteil, ein bisschen getarnt vor die Kamera zu gehen und habe dann beschlossen, eine Papiermaske zu kaufen, fand ich auch sofort in weiß und habe die dann gestern noch mal eben, was ich so liegen habe, gedacht, ja, die sieht ja schon venezianisch aus, okay, das ist jetzt, ich habe nichts, was es ganz typisch werden lässt, aber ich habe gedacht, es ist jetzt eine Hansensche Mischung sozusagen und es erfüllt absolut doch nicht seinen Zweck, aber auf jeden Fall, ich muss mich auch nicht so viel bewegen, dann geht's wohl.
Das eigentliche Thema, also Scanner hatten wir schon und es gibt ja etwas, was bei dem Scanner auch noch sehr oft im Zusammenhang ist, haben wir auch im Vorgespräch darüber gesprochen, die Hochsensibilität.
Ja. Fluch oder Segen.
Fluch oder Segen, genau. Wie gehst du damit um?
Ich würde mal sagen, wie gehe ich damit um? Also am besten ist es für mich, ich bin in meiner eigenen Wohnung. Dann kann ich bestimmen, wann und wie laut es wird. Und so wie ich vor die Tür gehe und einen Fahrstuhl benutze, wo sich Leute verewigen, um es freundlich auszudrücken, dann bin ich eigentlich schon so, dass ich am liebsten wieder umdrehen möchte. Aber das geht nicht, ich muss ja auch mal vor die Tür. Und es ist Stadtlärm, es ist Autolärm, es sind Autoabgase. Wenn ich von hier runtergehe, merke ich, wie Stadt stinkt. Mhm. Und diese Menschen im Bus, in der S-Bahn, als hätten sie überhaupt sonst noch nie auf der Welt telefoniert. Mhm. Stundenlang wird solch ein Dumpfzeugs gelabert. Und manchmal sage ich dann auch, weißt du, es interessiert mich nicht, was Tante Elfriede gestern gesagt hat. Mhm. Dann wird man aber eher blöde angeguckt. Mhm. Ich weiß nicht, ob die... Gut, wir leben in Social Media und permanent Handyzeiten, aber ich finde, das ist erstens eigentlich völlig unnötig, nicht eigentlich, es ist absolut unnötig, überall immer telefonieren zu müssen, zu wollen. Und ich finde das auch respektlos den anderen gegenüber.
Ich glaube, das ist für mich ein wirklich wichtiger Punkt, weil es kann ja jeder machen, wie er möchte. Aber wenn ich dann dieses Gespür dafür eben abstelle, dass es auch noch Menschen in meiner Umgebung gibt, die vielleicht auch unter Umständen in einer anderen Mut sind oder eben nicht vielleicht auch nicht daran beteiligt genau. sind. Ich meine, das ist so die Schwierigkeit. Also dieses nicht mehr spürig mit der Welt irgendwie zu sein, so nehme ich das immer wieder wahr. Und ich kenne das ja auch mit den extrem geschärften Sinnen. Und dass es ist einfach so eine Reizüberflutung, genau. wie ich dann immer gerne sage, ab einem Punkt habe ich manchmal wie so ein System Overflow, dass ich merke, boah, ich bin so voll, ich kann einfach nichts mehr aufnehmen. Ich brauche jetzt auch wieder so einen Kraftort oder so eine Ruhestätte, um mich wieder sortieren zu können. Manche andere können das ja, dann machen sie ihre eigenen Dinge, sie machen aber viel. Ich brauche dann erstmal wirklich eine Auszeit und muss sagen, okay, jetzt erstmal wieder reinigen quasi, um überhaupt wieder was aufnehmen zu können. Ne? Mhm. Also und so empfinde ich das hier bei dir auch wie so ein Kraftort, wo man wirklich, es ist viel kreativ hier, aber trotzdem so eine grundgeklärte Atmosphäre. Wir haben hier, das könnt ihr jetzt leider nicht riechen, wir haben einen unglaublich schönen Duft, der ein ganz so ein cozy Gefühl macht und ja, Sie sagen, es ist sehr, sehr angenehm.
Vielen, vielen Dank, das freut mich sehr.
Ja. Ja, und Stine, wir haben allerdings, also das sind ja jetzt denke ich mal, haben unsere Zuschauer eine kleine Idee von dir wenigstens. Und an dieser Stelle, wer mit den Begriffen Scanner oder hochsensibel nichts anfangen kann, ist herzlich aufgerufen, damals noch unsere Hörfolge zum Thema Scanner sich mal reinzutun. Aber ich denke, wir haben eine Idee von dir als Person. Aber du hast was ganz Besonderes in deiner Geschichte. Und ja, ich spreche es mal aus, es geht um sexualisierte Gewalt, habe ich vorhin im Vorgespräch gelernt, das so zu nennen. Und ja, wie hat das dein Leben beeinflusst?
Zu 100%. Mhm. Ich bin letztes Jahr erst darauf gekommen zu sagen, ich möchte mich nicht mehr selber als Opfer empfinden und ich möchte auch nicht mehr als Opfer durch die Gegend laufen. Mhm. Ich bin Überlebende, das ist übrigens auch bei Twitter, Hashtag Überlebende, weist eigentlich immer auf sexualisierte Gewalt in der Kind- oder Jugendzeit hin. Und ich habe mein ganzes Leben lang gekämpft, wirklich. Es war anstrengend. Ich habe 30 Jahre Angst gehabt vor meinem Vater. Mhm. Also er war der Täter und meine Mutter hat stillschweigend das geduldet. Ich bin mit einem Zwillingsbruder aufgewachsen, der ist 2006 als Spätfolge, weil nie aufgearbeitet. Also ich würde sagen, er hat sich das Leben genommen. Der medizinische Befund sagt Alkoholiker und akute Bauchspeicheldrüsenentzündung. Und sein Credo war immer, die konnten meiner Mutter nicht helfen, also können die mir auch nicht helfen. Meine Eltern sind beide kurz hintereinander an Krebs gestorben und mein Bruder war der absoluten Überzeugung, er hat das auch. Hat also nie irgendwie, ist niemals zu einem Internisten gegangen, zum Beispiel. Und erfahren habe ich von seinem Tod, wir hatten lange keinen Kontakt, weil ich immer gedacht habe, Mensch, ich bin doch auch dabei, es zu schaffen. Man muss es bearbeiten, man muss es reflektieren, man muss da nochmal durch. Und es ist die Hölle, so oft die Hölle. Den Mut muss man aber haben, und man muss vor allen Dingen die Kraft auch dazu haben.
Ja. Wobei, also das finde ich für mich einen ganz spannenden Punkt. Ich finde immer, so wie ich das mal kennengelernt habe, natürlich aufarbeiten, aber die Gefahr, also für mich die Kunst ist, ist nicht zu verdrängen, weil dann arbeitet es im Hintergrund, aber auch nicht sich immer wieder zu retraumatisieren. Hast du dann, kannst du nachempfinden, was ich damit meine?
Ich weiß, was du meinst.
Also das merke ich an sehr verständlich nicht vergleichbaren Situationen, aber ich sag mal so, sag's mal ganz weit gefasst, mit unangenehmen Dingen in der Vergangenheit, vielleicht hängt das sogar zusammen mit dieser Hochsensibilität und dem Scanner, in der Lage zu sein, sich quasi wirklich da wieder reinzuversetzen. Also mir geht es oft so, dass ich merke, ich möchte auch gar keine Geschichten erzählen, die, also wo mir, wie gesagt, will es nicht in den Vergleich setzen, aber dass mich das wieder da also emotionsmäßig hinversetzt.
Ich muss schmunzeln deswegen, weil ich letztes Jahr von meiner behandelnden Psychiaterin auf diese EMDR-Therapie gebracht wurde, ja. Obwohl es diese Therapieform seit, ich glaube, 1994 oder seit 1995 ja. Angewendet wird. Und die klassische Therapieform ist ja entweder Verhaltenstherapie oder tiefenpsychologisch zu arbeiten. Und da ist es fast unumgänglich, dass du da in diesen dunklen Keller nochmal musst. Ich habe immer gesagt, ich habe eine unglaubliche Anzahl kleiner schwarzer Päckchen in meinem Kopf.
Ja.
Und bei diesen Therapieformen, ich war über 40 Wochen in Kliniken, psychosomatischen Kliniken, und es musste jedes Mal, es ging jedes Mal wieder so in den Keller, durch Kleinigkeiten getriggert, aber zum Beispiel ein Gefühl der Hilflosigkeit hatte ich 2010 in der Klinik in Bad Oeynhausen. Ich bin völlig selbstverständlich davon ausgegangen, dass diese Maßnahme verlängert wird. Und nach 2 Wochen habe ich das Gespräch mit der Oberärztin gehabt. Und sie sagte, nein, wenn wir sie jetzt verlängern, kriegen sie in 3 Jahren oder in 2 Jahren nicht so schnell wieder einen Aufenthalt bewilligt. Deswegen müssen sie dieses Mal wirklich nach 3 Wochen nach Hause fahren. Ich war gerade noch dazu in der Lage, das Zimmer zu verlassen, den Flur zu laufen, entlang zu laufen, meine Zimmertür zuzumachen, und an der Tür bin ich zusammengekracht. Ich habe am ganzen Körper gezittert, ich hatte Magenschmerzen, ich habe gedacht, ich muss mich übergeben. Ich war 3 Tage krank in der Klinik, durch einfach, nein, wir werden Sie nicht verlängern.
Ja.
Das ist eine Retraumatisierung vom Allerfeinsten.
Ja.
Und diese ganzen Jahre lang, ich habe aufgehört zu zählen, ich kann nicht mehr sagen, wie oft ich ambulant eine Therapieserie von 80 abgelegt habe. Ich habe keine Ahnung mehr, es ist jetzt auch völlig irrelevant. Aber was es eben nicht aus der Psyche nimmt, sind die Gefühle, die da sind. Es werden faktisch, sachlich die Dinge besprochen, die Situation besprochen und auch der Umgang, wenn es triggert, wie kann ich anders damit umgehen?
Ja.
Das ist mir alles klar gewesen. Ich mache das seit 25 Jahren. Und dann kam die Erleuchtung, möchte ich das wirklich nennen, der Hinweis, ich glaube, Sie sollten mal zur EMDR-Therapie gehen. Und wer da noch nie was von gehört hat, die rechte und die linke Gehirnhälfte werden durch einfaches Verfolgen einer roten Kugel am Stab, die Therapeutin oder Ärztin, Psychologin sitzt so vor einem und du verfolgst mit den Augen nur diese Kugel. Und in dem Augenblick arbeiten die beiden Gehirnhälften synchron. Und es dauert 5 Sekunden, und es bricht an Gefühlen raus.
Okay.
Und ich habe, also eins meiner größten Probleme war die unendliche Wut, die ich auf meinen Vater hatte. Ja. Ich habe mit 17, 18 versucht, irgendetwas zu diskutieren mit meinen Eltern. Ich war im Recht. Ich war auch immer das schwärzeste Schaf der ganzen Familie. Das wurde mir mindestens einmal am Tag gesagt. Hat sich gebessert. und ich wurde nicht gehört, also auch im übertragenen Sinne. Ich kam nicht zu Wort und ich wurde niedergeschrien. Und das muss so unglaublich unaushaltbar für mich gewesen sein, diese Wut da nicht gegen ankommen zu können, dass ich ein solches großes, das war bestimmt ein Viertel dieser ganzen Emotionspäckchen, die saß, das saß da hinten. Und dafür bin ich wirklich dankbar und ich bin demütig, weil ich schon so weit bin. Ich bin also mit dem Vorhaben in die erste Therapie, MDR-Therapiestunde gegangen und habe gesagt, ich bin so wütend. Ich halte es nicht aus. Ich könnte ausrasten. Und dann hat sie das gemacht und es hat eine halbe Sekunde gedauert. Und dann fingen, wie früher mit 17, 18, meine Kiefergelenke aufeinander zu schlagen. Mhm. Ja. Das kann ich so bewusst gar nicht machen. Das hat 10 Minuten geklappert. Dong, 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 dong. Ja. Ich habe nur geweint, es hat nur geklappert. Und dann hat die Ärztin gesagt, also ist Doktorin, Psychiaterin und macht diese Therapie, dass sie dieses Kieferklappern von Soldaten aus Afghanistan kennt. Okay. Aber sie hat das noch nie so lange bei jemandem gesehen wie bei mir. Und dann sagt sie, bleiben Sie, was macht das jetzt mit Ihnen? Und also das war, wow.
Aber das finde ich spannend. Das heißt, es wird ja nicht, ich sag mal, wie es in einer Gesprächstherapie ist oder so, da jetzt quasi, na, ich sag jetzt mal fast linkshörnig aufgearbeitet, sondern es wird ja eigentlich in die Emotionen gezielt gegangen.
Ganz gezielt und auch ohne Gespräch. Also ja. Nicht. Wie geht es Ihnen heute? Was haben Sie die letzten...
Ja, genau.
Das ist knallhartes Erarbeiten.
Ja, ja. Und auch, das finde ich so das sehr Besondere an EMDR und auch, es gibt eine andere Therapieform, ich weiß es gerade nicht mehr, wie die heißt, die auch, wo es speziell um Traumaaufarbeitung geht, um eben auch so festgesetzte Emotionen, die irgendwo stecken, dass man eben genau dort reingeht, um quasi diese Emotionsspeicher zu leeren auf eine Art und Weise, genau. Dass sie eben nicht
unter... Das heißt sowieso, glaube ich.
Ja, ich weiß jetzt gerade auch fachlich nicht mehr, wie...
Finden wir ausblenden.
Ganz genau. Warum? dass das eine tolle Möglichkeit ist, um eben diese, das, was ich, was so unterschwellig arbeitet, ich sage es immer als Bild gerne, wie so eine App unterschwellig, die auch Akku zieht, die aber auch jederzeit plötzlich anspringen kann, wenn man in irgendeiner Form getriggert wird, dass an diese Speicher eben so in Anführungsstrichen schön rangegangen wird, um das nach oben zu holen. Und somit finde ich immer, gibt es dann schnell so dieses Gefühl, dass da es entsteht wieder Raum. Es ist nicht mehr eben so abgekapselt und es gibt die Möglichkeit, dieses alt abgespeicherte rauszulösen. Und das muss ich sagen, ich finde es großartig, dass du die Möglichkeit hast, da mit EMDR zu arbeiten. Und es ist insgesamt auch nochmal eine Frage, die mir eben kommt, weil ich denke, es gibt viele, die entweder selbst mit sexualisierter Gewalt zu tun haben oder auch, die das vielleicht mitbekommen, nicht genau wissen. Mir ist total wichtig und ich finde es toll, dass du uns da unterstützt, da ein bisschen Aufklärung zu betreiben, wie gehe ich diesen ersten Schritt, mir Hilfe zu suchen? Wo gehe ich denn hin? Oder wie erkenne ich das auch vielleicht in meinem Umfeld, dass jemand auch Hilfe braucht? Auch wenn er das sich eingerichtet hat im Alltag und es vielleicht nicht auf den ersten Blick sichtbar ist. Wie war das bei dir? Der erste Schritt, dann dir Hilfe zu suchen? Oder hast du von außen...
Ja, vielleicht das. Und was ich immer noch bei mir im Ohr klingt, wie du sagst, ich habe mich entschieden, nicht mehr das Opfer zu sein, nicht mehr als Opfer. Wie bist du da hingekommen? Weil ich glaube, das ist der spannende Punkt. Das ist der, und dann, also ich will jetzt nicht sagen, dass der Rest ist halt harte Arbeit, aber ich denke, das ist der wichtigste Schritt. Denn diese, in dieser Ausweglosigkeit zu verhaften, und ich finde immer so, habe ich das kennengelernt, das Schlimme ist ja auch, dass so wie du bist und wenn du quasi dadurch ja für dich negative Folgen hast, es ist aber ja deine Person. Das heißt, mit deinem, was du erlitten hast oder wenn du dich aus dem, wie du bist, rausbegibst, gibst du ja ein Stück deine Identität ab. Also das ist ja der Wahnsinn. Aber das musst du ja im Grunde machen, weil sonst bleibst du ja in dem, in der, sag ich mal, geschädigten Verfassung. Ja?
Also was das Allerwichtigste ist, finde ich persönlich, wenn man eine Therapie beginnt, so denn man einen Therapieplatz bekommen hat, Herr Spahn.
Den ist ja aber gar nicht.
Doch, ich habe einen guten Rat.
Also okay, alles klar.
Wenn man denn einen Therapieplatz bekommen hat, was ganz wichtig ist, dass die Chemie stimmen muss. Ich habe bei Twitter so viele Tweets gelesen, was sich Therapeuten anmaßen, dass mir fast das Telefon, Handy heißt das ja, oder das Smartphone aus der Hand gefallen ist, weil ich gedacht habe, das kann doch 2020, das kann nicht wahr sein. Was rennen denn da für uninformierte, unsensible Menschen rum? Da kommt jemand mit einer dissoziativen Persönlichkeit und der Therapeut hat da noch nie etwas von gehört und meint aber jetzt, der muss, diese Patientin muss zu ihm in die Praxis kommen.
Nein.
Nein. Okay. Aber wenn du anfängst und hast keine Vergleichsmöglichkeit und bist ein Häufchen Elend und denkst, am liebsten nehme ich jetzt den nächsten Bus oder die nächste Bahn, aber am liebsten gerne frontal, dann weißt du auch nicht zu unterscheiden, ist das der Therapeut meines Vertrauens oder auch das von der Qualifikation her, passt das zu meiner Erkrankung? Und auch da kann ich immer nur sagen, Leute, wenn ihr schon in der Uni sitzt, lasst doch mal Menschen sprechen, die das erlebt haben. Auch ein Beispiel für einen Internistenbesuch. Ich habe einen unheimlich hohen Cholesterinspiegel. Ich fragte diesen Arzt, ich sage, kann das sein, dadurch, dass ich ständig 24/7 auf Hab-8-Stellung bin? Ich bin ja immer am Scannen, Gefahr, ja, nein, Gegner, Freund, nett, hässlich, zu laut, gefährlich. Ich sage, kann das sein, mit diesem permanenten Stresslevel wird Cholesterol ausgeschüttet? Kann das denn nicht vielleicht auch was mit meinem unglaublich hohen Cholesterinspiegel zu tun haben? Sagt ein 70-jähriger Internist zu mir, habe ich noch nie gehört. Ja, so habe ich auch geguckt. Da muss ich als Patient sagen, wie das da innen funktioniert? Oder was? Also, ja gut, aber das sind so die Klassiker und ich kann allen wirklich nur raten, informiert euch selbst. Sucht euch Bücher, vernünftige Bücher zusammen. Und ich habe so viel gelesen und ich würde anfangen mit dem Wichtigsten, mit der Bibel der Eigentherapie, das Buch von Thomas Harris, Ich bin okay, du bist okay. Ja. Denn wir glauben ja alle, dass wir überhaupt nicht okay sind, wenn uns so etwas passiert ist. Irgendwas stimmt ja wohl nicht mit uns.
Ich denke vor allen Dingen auch als Kind, wenn man als Kind die Situation immer wieder so erlebt, man weiß ja gar nicht unbedingt, dass es gar nicht der Regelfall ist und so wie es vielleicht eigentlich sein soll, weil du erlebst es als Kind. Als
und das ist die normale Welt.
Genau.
Ja. Ich wusste das, entschuldige, dass ich das jetzt dass ich da so reingrätsche. Ich wusste, dass etwas nicht stimmt. Ich habe bis zu meinem 13. Lebensjahr haben mein Bruder und ich uns ein Zimmer geteilt. Und wir kriegten Taschengeld. 50 Pfennig die Woche. Ich weiß jetzt nicht, wie alt ich war. 4, 5, 6, keine Ahnung. Und nach einem nächtlichen Besuch von meinem Vater hatte ich einen 20-Mark-Schein in meinem Sparschwein. Da war für mich völlig klar, irgendwas ist mit dir nicht so wie mit deinem Bruder. Und dann musste ich natürlich, wenn mein Bruder und ich so, oh, lass uns mal irgendwie auf den Rummel gehen oder so, komm, Sparschwein aufmachen, mal gucken, was da drin ist. Dann musste ich so tun oder das Sparschwein so festhalten, dass das Scheingeld da drin blieb. Wie soll ich meinem Zwillingsbruder erklären, warum ich plötzlich 80 Mark habe? Auch das eine Demütigung ohne Ende.
Vor allen Dingen die doppelte Belastung.
Die eigene Tochter zu bezahlen, wie eine Prostituierte. Ja.
Und für dich dann natürlich auch noch dein Bruder gegenüber, deine Welt nochmal zu wahren, damit es dann, wie du schon sagst, wie hättest du es ihm erklären sollen?
Und dass er was mitgekriegt hat, ist ganz normal. Ich gehe nicht ins Detail, aber das war der Grund, warum er letzten Endes irgendwann dann gesagt hat, du bist ja nicht mehr willkommen, ich möchte, dass du das Haus verlässt.
Und ich würde gerne noch mal fragen, wann war das denn bei dir, dass du dass das bei dir dann kam? Kam das aus einer eigenen Initiative, dass du sagst, ich brauche jetzt Hilfe, irgendwas stimmt hier nicht? Oder war das von außen ein Impuls? Wie war das?
Also ich habe mit 14 das erste Tagebuch angefangen zu schreiben. Und am 3.1.1977 ist der erste Satz: Wenn das so weitergeht, liege ich bald als Leiche vor Ihnen. Die lieben Eltern machen ja doch, was sie wollen. Ich habe nicht ein einziges Mal in dieses Tagebuch geschrieben, was nachts passiert ist. Aber dass ich verprügelt worden bin, das habe ich geschrieben. Und ich habe das alles so wunderschön in solche kleinen rosa Tüten hinten reingestellt, ins große Lager, da ist ja sehr viel Platz. Ach, diese Schandtat, die packen wir dann auch noch da rein. Und habe dann nur so, Leben geht. Leben ging irgendwann nicht mehr. Den Schrank besaß ich damals schon, der war anders, der war ohne Bemalung. Und ich habe den angeguckt und sah, wie der sich so hin und her bewegte. Und da habe ich gedacht, das ist physikalisch nicht möglich. Wieso sehe ich das? Und dann habe ich hier so plötzlich so Spinnennester, tausende Tiere, die einfach so über den Fußboden starben, liefen. Und dann habe ich auch gedacht, das nimmt jetzt Form an, die nicht mehr so, ich weiß nicht, ich muss das mal eben so ein bisschen runterziehen, ich glaube, es ist schief. Und dann habe ich, zu der Zeit arbeitete ich als Arzthelferin, nannte man das damals, beim Orthopäden. Und eine angegliederte Klinik. Und dann bin ich dahin zum Neurologen und habe gesagt, ich habe gelesen, ich bin ständig eingerenkt worden, dass man die Nervenenden verölen kann. Das würde ich gerne machen lassen von Ihnen. Ein sehr guter Arzt sagt, das ist kein Problem, das machen wir. Warum ich den so gut finde, da kommen wir gleich drauf. Ja. Kommen Sie mal an und bringen Sie mal so für 2-3 Nächte so ein kleines Köfferchen mit. Jippie, habe ich gedacht, wunderbar. Komme ich an den Tag extra hin. Guten Tag, nehmen Sie mal Platz. So, das ist ja schön, dass Sie gekommen sind. Wo tut Sie denn heute am allermeisten weh? Da sage ich, Sie werden es nicht glauben, mir tut heute gar nichts weh. Ja, das ist doch aber schön. Jetzt kommt die Schwester gleich, die bringt die ins Zimmer. Und dann gehen Sie mal, ich schreibe das mal hier auf, gehen Sie mal gleich einen Stock höher und nicht erschrecken. Da steht Psychiaterin an der Tür. Aber das ist die Urlaubsvertretung, das stimmt so also gar nicht. Gehen Sie mal da hoch. Ich in mein Zimmer, ich ersten Stock, Psychiaterin. Urlaubsvertretung. So, lange Rede, kurzer Sinn. Anamnese habe ich lachend, schallend lachend erzählt, wie sehr ich verprügelt worden bin. Mit dem Kabel, mit dem Gürtel, mit brauche ich nicht ins Detail gehen. Die Blicke dieser Ärztin, Heute würde ich eine halbe Sekunde brauchen oder Mikromimik, würde ich sofort sehen, ach, bingo, Treffer versenkt. Und dann habe ich gesagt, aber das wie das zu Hause bei uns war, das war alles gar nicht so schlimm. Aber wisst ihr, was ich ganz schlimm finde? Meine Möbel bewegen sich. Und ich sehe lauter Spinnen auf dem Boden, die sind gar nicht da. Ich rede jetzt mal bewusst so, wie ich damals drauf war. Ja. Und dann sagt sie, sehen Sie, dass sich die Schränke bewegen? Oder glauben Sie, dass sich die Schränke bewegen? Ich sage, nee, ich glaube nicht, dass sie sich bewegen. Das ist physikalisch unmöglich. Aber ich sehe es ja. Das freut mich.
Ja.
Ich sage, aha, warum? Ja, wenn Sie nämlich wirklich der Überzeugung wären, dass sich Ihre Möbel bewegen können, dann ist das Schizophrenie und das ist nicht so leicht zu behandeln. Ach, da habe ich ja schon wieder Glück gehabt. 8 Wochen später war ich in einer psychosomatischen Klinik im Eilverfahren. Nach 2 Wochen kriegte ich einen Stempel, verlängert. 10 Wochen. Nach 2 Wochen haben die schon gesagt, der Schaden ist wohl doch etwas größer. Richten Sie sich mal auf 4 Wochen ein. Die sind ja auch nicht doof, die haben das ja ganz clever gemacht. Und immer wenn das so 3 Wochen waren dann rum, nein, wie geht's Ihnen denn und wie empfinden Sie das hier? Und ich sage, ich finde es total anstrengend, aber hilfreich. Zudem sah der Chefarzt aus wie mein Vater. Anziehungsmechanismen, Wiederholungsmechanismen, heute weiß ich das alles. Das musste alles genau so sein. Genial. Und dann habe ich während der ersten Stunden und Sitzungen gemerkt, ich schreibe das ja auch gerne bei Twitter, Hashtag aus der Klapse, Hashtag plemplem oder zum Thema sexualisierte Gewalt, Hashtag ja, ich bin. Und deswegen sitzen auch wir hier heute, weil ich sage, wir sind zu viele. Und mein Hashtag wurde dann, wir sind jetzt laut oder wir sind laut jetzt. Weil wir so viele sind. Und wenn man sich überlegt, dass die WHO davon ausgeht, dass jedes Jahr 1 Million Kinder nur in Deutschland Opfer von sexualisierter Gewalt werden, dann stinkt der Fisch sowas von vom Kopf. Und wir Überlebenden sind 10 Millionen Deutsche. Wenn man sich das mal auf die Gesamtbevölkerung...
Stimmt, natürlich ist ja klar. Ja.
Es wird... Rente nicht bewilligt, im Gegenteil. Ich bin bis zum Erbrechen Amok gelaufen, weil ich gesagt habe, es muss doch irgendwann auf dieser Welt sowas wie eine Gerechtigkeit geben. Nein. Dann wollte ich eine berufliche Wiedereingliederung machen, weil ich gedacht habe, ich muss doch endlich mal gucken, was ich überhaupt noch leisten kann. Abgelehnt. Ich saß dann, als es dann nach 3 Jahren endlich durch war, 4 Tage am Schreibtisch und 3 Tage am Schreibtisch, wunderbar, Rechenaufgaben, 3 Satz, habe ich so, nur langweilig. Und Montagmorgen, 10:50, saß ich genau vor so einem, oh, langweilig, geheult, so ich sage, ich brauche sofort ein Therapeutengespräch, sofort. Aus. 2 erlernte Berufe, autodidaktisch, ein Restaurant gehabt, Kochen mir selber beigebracht. Ich habe in, glaube ich, 20 oder 25 verschiedenen Jobs gearbeitet. Und dann Rente einreichen, wegen, ja, leider nichts mehr möglich. Rien ne va plus. Und ich habe ein halbes Jahr nur geweint, weil ich gedacht habe, das kann es nicht sein.
Und was gibt es da für Möglichkeiten? Also wenn jemand entsprechend der Opfer ist und so wie du das sagst, ich habe die Zahlen jetzt nicht gecheckt, keine Ahnung, ich vertraue dir da. Was kann denn jemand machen? Also wie wird das festgestellt? Muss dann derjenige nochmal durch alles durch? Weil ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es genug gibt, die Leute sagen, ich habe schon so genug damit zu tun.
Die geben auf.
Okay.
Die geben auf und werden dann Hartz-IV-Patienten. und dass es Kalkül ist, alles erstmal abzubügeln, das ist sowas von offensichtlich. Ein Wortlaut der Rentenversicherung, da bin ich wirklich fast vom Schreibtischstuhl gefallen, war kurz vorm Kollabieren, als ich den Satz las: Ich brauche keine Berentung, ich brauche lediglich einen leidensgerechten Arbeitsplatz.
Leidensgerechter Arbeitsplatz.
Das fand ich so originell, dass ich das damals mit meinem Hausarzt besprochen habe. Ich sage, wissen Sie was? Die können sich wirklich freuen, dass ich so viel Humor habe.
Ja.
Ich sage, mir fehlt eigentlich nichts. Mir fehlt nur ein leidensgerechter Arbeitsplatz. Da sagt dieser beste Hausmeister, der beste Hausarzt von allen, sagt: Wissen Sie, was ein leidensgerechter Arbeitsplatz ist? Fahrkarten abknipsen an der Straßenbahn. Ich sag: Wissen Sie was, Herr Doktor? Hier steht nicht Idiot, hier steht nicht belastbar. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Ja, mir müssen Sie das nicht erklären. Ich kenne Sie ja.
Wahnsinn. Leidensgerechter Arbeitsplatz. Das ist...
Ja. Genau. Also vor allen Dingen, denke ich, du hast das ja vorhin auch schon beschrieben, dass diese Hilflosigkeit, also diese
Ohnmacht, ist Ohnmacht, ganz immer wiederkehrende Ohnmacht. Genau. Du wirst nicht gesehen, was du erzählst, sind bunte Märchen. Und so schlimm kann das ja nicht gewesen sein.
Ja, hab dich doch mal nicht so, stell dich doch nicht so an. Also sowas habe ich auch schon gehört im Zusammenhang, was mir Menschen erzählt haben, die damit zu tun haben. Und ich finde es unglaublich, dass es nicht wirklich scheinbar kein wirkliches Netzwerk gibt an Menschen, die so fachlich geschult sind, um dann Menschen mit diesen Erlebnissen auch wirklich zu begleiten. Zu sagen, dass, du hast ja unglaublich viel dafür gekämpft. Also was du erzählst, also auch wirklich Hilfe zu bekommen, auch eine Stimme, dem Ganzen eine Stimme zu geben, dass es eben nicht immer so unter irgendeinen Teppich gekehrt wird oder nichtig gemacht wird oder verharmlost wird, weil es ist da und du hast gerade Zahlen genannt und es gibt scheinbar immer noch kein...
Die sind belegt, also es ist es ist exorbitant, was das für Leid ist in Deutschland.
Ja, und dass es scheinbar immer noch kein wirklich greifbare Stellen gibt. Die ich denke mal, wenn akut Notfall, dann gibt es ganz bestimmt ja Nummern.
Es gibt ein wunderbares Netzwerk sogar.
Okay.
Es gibt unglaublich viele Menschen, die sich dafür einsetzen. Die kämpfen die arbeiten bis zum Umfallen. Das Problem ist, dass der Staat sagt, negieren. Nicht jeder hat die Kochonis zu sagen, abgelehnt, mir doch egal, Widerspruch einlegen.
Ja.
Nochmal abgelehnt. Wieder ein Gutachter. Ich habe 7 Gutachter verschlissen. 7. Posttraumatisches Belastungssyndrom ist ja auch keine Diagnose. Das ist ja schlechte Laune, ne? So, und dementsprechend darfst du dann wieder nach Hause gehen und die Patientin machte einen lebhaften, allseits orientierten Eindruck und da habe ich gedacht, schade. Allseits orientiert. Das ist, was ich sage. Ich bin ja kein Idiot.
Ja.
Ich bin nur nicht belastbar. Und auch meine Ausdrucksweise war trotz der schlechten Schulbildung doch wohl sehr gebessert. Da habe ich eigentlich, wo ich das jetzt gerade erzähle, hätte ich richtig Lust, da nochmal einen Termin zu machen und zu sagen, wissen Sie was? Sie haben ja ein IQ von 56 diagnostiziert.
Okay.
Das ist eine Frechheit. Durchschnittlich intelligent war dann auch noch so ein Satz.
Okay.
Restauriert Möbel. Habe ich nie gesagt. Ich habe gesagt, ich habe ganz viele Hobbys, ich kann mich mit allen möglichen beschäftigen. Sitzt viel alleine. Ach was, wieso das denn? Weil mein Leben so lustig ist, wenn ich vor die Tür gehe oder was. Also was man da zu hören kriegt, dem man ausgesetzt ist. Und da ist auch ein Punkt, wo ich wirklich sofort Berlin, ihr müsst ein anderes Ministerium gründen, nicht Familienministerium. Das ist viel zu wischiwaschi. Mhm. Ihr braucht ein, ich sag jetzt mal diesen Begriff, aber damit es klar ist, ein Missbrauchsministerium, wo zusammengearbeitet wird zwischen akuter Hilfe, Gruppenplatz anbieten, Therapeutensuche, Rentenantrag gemeinsam stellen, wenn der Befund dann da ist. Es gibt nämlich auch da Trittbrettfahrer, die sagen, ach, da kann ich in Rente gehen, wenn ich das habe. Das ist ja geil.
Im Ernst?
Okay. So einen hatte ich in der Gruppentherapie. Dem hätte ich fast den Stuhl unterm weggetreten, weil ich gedacht habe, das ist ja jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich sitze hier, ich kann kaum mal atmen. Und er sitzt da so, nö, ich habe eine Mühe, egal. Ich habe keinen Bock auf Arbeit. Ich dachte so, ruhig, das ist eine Gruppentherapie ist ja eigentlich auch nur ein Spiegel der Gesellschaft. Das ist ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Und Arschlöcher gibt es überall, wenn ich das mal so sagen darf. Und das war einer. Und bringt aber die in Verruf, die wirklich leiden, lebenslang leiden.
Das ist leider ja sehr häufig der Fall, dass diese kleine, oft ist es ja eine kleine, aber sehr laute Gruppe, die dann solche Dinge macht, wie du das jetzt gerade beschrieben hast. Oder auch generell bei Hartz IV immer wieder, dass das aber so das Bild dann hergibt und alle anderen, die wirklich bedürftig sind, die den Not haben, dass sie Unterstützung brauchen, dass sie dann einen Stempel aufgedrückt kriegen, ja, du bist faul oder du leistest nichts oder was auch immer. Nee, Unterstützung wird versagt oder eben nur rudimentär eingesetzt.
Ja, ich glaube, das ist eine Gefahr. Ich glaube, es war Captain Fantastic oder so, der hatte jetzt zu den aktuellen Ereignissen in Berlin, also die Demo da am Reichstag, geschrieben, dass man nicht vergessen darf, dass peinlicherweise genau 88%, also nach den Umfragen, entweder für die Maßnahmen, also hinter der Regierung stehen oder noch zu sagen, es ist noch zu lasch. So, das heißt, die signifikant hohe Mehrheit, selbst wenn man von einem Fehler ausgeht, ist bei fast 90%, drück's mal lieber so aus, das ist ja eine sehr, sehr hohe Zustimmung. Und die drei Nasen, die jetzt da rumrennen und ich möchte die Dinge nicht zitieren, die sie da sagen, ich glaube, das ist wirklich die Gefahr, dass man immer diese, also wie du sagst, ja, die Leute, die das dann, die da, du nennst die Trittbrettfahrer oder dass es wird so herausgehoben, die Medien stürzen sich drauf, tolle Geschichte. Wie hieß dieser? Irgend so ein Mallorca, sonst Rolf oder keine Ahnung, ja. So, da kann man eine Story draus machen und so. Und deswegen, das ist eines der Hauptargumente gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ja.
Zum Thema Medien, da könnten wir, also ich glaube, nächtelang durchsprechen, durchdiskutieren. Als Beispiel gerade diese Causa Lisa Eckhardt geht hoch und runter, tagelang, dass ein Mann zwei Kinder tötet, sexuell foltert. Ich bin ja sogar für den Begriff sexualisierte Folter an Kinder. Mhm. Es ist nicht nur Gewalt, sie werden gefoltert. Mhm. Und diese Filme werden ins Netz gestellt. Das ist 3, 4, 5 Tage, höchstens in den Medien. Aber ob eine Lisa Eckhardt nun ein- oder ausgeladen ist, ob sie nun Nazi-Parolen spricht, ja, nein, weiß nicht, keine Ahnung. Das wird wochenlang diskutiert. Und da frage ich mich, in welchem Land leben wir hier eigentlich? Weil das sagt eigentlich alles aus. Das sagt ganz klar die Haltung Deutschlands aus.
Ich meine, du hast vorhin auch beschrieben, an sich gibt es auch ein tolles Netzwerk, die sich wirklich einsetzen. Ich meine, du hast dich auch sehr dafür eingesetzt. Wie würdest du sagen, kriegt man da dann den Draht? Also du sagtest ja, okay, der Staat unterstützt letztendlich das nicht. Es hat nicht wirklich die große Lobby, sodass es greifen kann. Aber was ist der Weg? Also wie auch, wenn Menschen betroffen sind, die eben vielleicht auch nicht diese unglaubliche Kraft haben, die du hast, wie ich das wahrnehme, was machen die? Wie können die sich helfen? Was ist da dein, hast du da ein...
Ja, wir hatten ja schon, du bist ja darauf eingegangen, eben quasi sich erstmal selbst belesen.
Ja, aber ich meine, das ist im Unfall, ist das nicht gut. Also wenn es wirklich brennt, also der Weg sozusagen über das Geländer schon in Gedanken auftaucht, dann sollte man sich selber ins Krankenhaus begeben, in eine psychosomatische Abteilung.
Ja.
Oder auch Tagesklinik, wobei ich das schon viel zu riskant finde, wenn jemand akut gefährdet ist. Und es reicht ja wirklich manchmal nur ein Schnipsi und dann ist das Retraumatisierung und dann bist du halb tot emotional. Und dann muss das aufgefangen werden. Und das geht am besten, wenn man Menschen um sich hat, die wirklich vom Fach sind.
Ja.
Aber ich denke, also, was mir da sofort hochkommt, es ist eben nicht so zu empfinden, dass es quasi ein persönliches Scheitern ist. Ja? Also, das ist ja, dieses, du sagst ja, ich schaff's nicht. So, wodurch das motiviert ist oder so, oder dass das verständlich ist, brauchen wir ja nicht diskutieren. Aber ich glaube, das ist für dich selbst, oder das ist eigentlich die Frage, eben diesen Schritt zu gehen und einfach sagen, nee, ich habe einen guten Grund, der ist nicht durch mich motiviert und ich habe ein Anrecht darauf, dass mir geholfen wird. Also, verstehst du, was ich meine? Also,
dass eben nicht. Das Problem ist aber, wenn du so aufwächst. Also, ich bin, ich habe sehr viel Glück gehabt.
Ja.
Trotz allem.
Ja.
Denn eine Therapeutin sagte mal, und das fand ich so toll, wenn ich sie so reden höre, habe ich den Eindruck, sie haben so einen leichten Revoluzer in sich.
Ja.
Sag ich, ja, das stimmt und den brauche ich auch. Jeden Tag. Auch, dass ich mir eben nicht mehr alles gefallen lasse.
Ja, da muss man ja natürlich auch erstmal hinkommen.
Das hat gar nicht unbedingt nur was mit dem Hinkommen. Wenn Zwillinge, wie zum Beispiel mein Bruder und ich, wir, also unterschiedlicher können Personen gar nicht sein. Ich bin so gestrickt, habe ich schon fertig, hast du ein neues Problem? Und mein Bruder war eher so, ach, läuft alles rund, dann lassen wir das so. Mhm. Deswegen hat er sich auch von mir zurückgezogen und ich habe sofort gedacht, das nimmt keinen guten Lauf. Weil wenn das so über so viele Jahre ist, dieses Mitbekommen dessen, was da abgeht, man kann das verdrängen, aber das kommt ja wie ein Bumerang, das kommt ja immer wieder. Und es kommt beim nächsten Mal noch doller wieder.
Ich denke da, ich muss jetzt nochmal an diesen 20-Mark-Schein denken. Das ist bei deinem Bruder ja auch eine Sache der Wahrnehmung. Also der ist ja eigentlich ständig, das kann doch gar nicht sein, Und ist eigentlich ja oder war wahrscheinlich permanent, wusste nicht, was ist jetzt die Realität. Und ich glaube, das kann
das weißt du als Kind dann nicht.
Wahnsinnig zermürben.
Du ja also das erstmal, ja. Und das ist das Schlimmste an der ganzen Sache und das Elementarste. Das Urvertrauen geht kaputt. Und damit ist das ganze Leben schon mal ganz anders, als es hätte sein können. Wenn du kein Urvertrauen mehr hast, hinterfragst du alles. Du bist dir nie mehr sicher. Heute ist das, na, hast du einen schönen Tag in der Schule gehabt? Und nächsten Tag wirst du verprügelt bis zum Gehen nicht mehr. Du kannst dich auf nichts verlassen. Und das, was ich vorhin sagte, dieses permanent, bei meinem Bruder war das nicht so, aber bei mir war das bis zum Anfang diesen Jahres noch, nach der EMDR-Therapie, sitze ich jetzt bei der Therapeutin und habe ganz entspannte Kiefer. Ich sage, sehen Sie das? Ich sage, da muss ich so alt werden, dass ich hier sitzen kann. Ich habe meine Zähne abgeschliffen. Ich habe sie abgebrochen. Und ich könnte, wenn wir gleich zum Thema, was macht der Staat denn sonst noch, außer dass er eigentlich ernst nimmt, dieses Opferentschädigungsgesetz mal ansprechen.
Ja.
Und auch den Fonds Missbrauch, der extra eingerichtet wurde mit, ich will mich nicht festlegen, aber ich meine zwischen 33 und 35 Millionen Euro genehmigtes Geld, was dort
für lag,
für Anträge von Menschen wie mir,
ja,
um auch nur ansatzweise eine Brille zu bezahlen, Zähne zu bezahlen, irgendwelche anderen Hilfsmittel oder die Waschmaschine ist kaputt oder, oder. Und ich schreibe bei Twitter ja sehr gerne, es heißt Opferentschädigungsgesetz und nicht Lottobude. Denn ich habe gerade jetzt vor 14 Tagen oder 3 Wochen gelesen, da wartet eine Person mit einer ähnlichen Geschichte seit 11 Jahren darauf, dass ihr zustehende Geld zu bekommen. 11 Jahre. Wieder gleiches Thema. Du wirst nicht gehört, du wirst nicht ernst genommen, am losen Ärmelende verhungern lassen.
Wobei ich da sagen muss, ich habe ja lange Jahre sogenannte SGB-III-Schulung gemacht, also quasi vom, ich will mal Arbeitsamt sagen, nein, Jobcenter. Also wir wissen,
damals war es noch so Sozialhilfe, aber es war,
genau, also das sind eben Schulungen, die quasi, also Computerschulungen gemacht.
Ah, okay.
Und da habe ich halt erlebt, dass Leute wirklich quasi in absolut vergleichbaren Situationen völlig unterschiedlich behandelt wurden. Es war einer, der war irgendwie 3 Tage krank, da hat er den ganzen Kurs nochmal gekriegt. So, okay. Und dann war einer da, der super gut, der hatte überall fast 100% bei den Prüfungen, die da waren. Ich hab, das Ding heißt ECDL, ist ein Computerführerschein. Ist auch wirklich sinnvoll, also viele lachen darüber, aber ich fand das wirklich richtig gut. Also wenn man das durchmacht, dann kann man es auch. Und der war wirklich gut, der hat den dritten Teil nicht, also das waren, sind insgesamt 7 Teilprüfungen gewesen. Und der hat den Rest nicht gekriegt. Da hat dieser Mann dann von Hartz IV das sich wirklich vom Munde abgespart, damit er nochmal den restlichen Test machen kann. Ja, aber warum ich das hier mit reinbringe, ist, es ist vollkommen willkürlich, wie der einzelne Mensch dort, wie mit dem umgegangen wird. Und ich glaube, das ist wirklich ein Problem. Da ist es, finde ich, noch größer, aber insgesamt diese Willkür, wie die rauszukriegen ist, das kann man natürlich sagen, ja, können ja alle vor Gericht gehen und so, aber...
Ich habe durch eine Anhörung unabhängige Anhörungskommission, habe ich mich freiwillig gemeldet, weil sie Menschen suchen mit einer solchen Geschichte, damit sie daraus lernen können.
Ah, super Ansatz. Auch dass es eine Kommission ist und eben nicht nur eine Person.
Klingt total toll.
Ja.
Klingt total toll.
Aha.
Taps, Nachtigall. Mhm. Ich habe da 2,5 Stunden gesessen und mit dem Rechtsanwalt und einer zweiten Rechtsanwältin gesprochen. Ich glaube nicht, dass die 2,5 Stunden sich mit mir unterhalten hätten, wenn ich von Gänseblümchen gesprochen hätte. Also ist wohl sehr wahrscheinlich, dass mir in meiner irgendwie gearteten Lebensgeschichte etwas passiert ist, was zu diesem Gespräch geführt hat. Wenn ich jetzt einen Antrag beim Versorgungsamt stelle oder auch einen Antrag beim Fonds Missbrauch zur Übernahme meiner 4 Implantate, die ich unbedingt vorgestern bräuchte, dann weiß ich nicht, warum man noch Arztberichte einfordern muss, um zu klären, ob das, was ich da an Diagnosen, das ist ja ein ganzer Blumenstrauß an Diagnosen, warum selbst dann ich noch nicht glaubwürdig bin.
Ja, dann, das ist für mich, das finde ich spannend, weil warum wird nicht, das ist auch wie bei dieser Hartz-IV-Geschichte. Es wird immer quasi dieses Trittbrettfahren oder so angenommen. Also ich finde es ja okay, wenn es diese Geschichte gibt und aus irgendwelchen Gründen hat jemand Zweifel und dass man dann sagt, okay, du musst noch mal nachweisen, ja? Also eben vielleicht gerade wegen der Trittbrettfahrer. Aber ich habe das auch noch aus, ich habe da noch ganz andere Beispiele, wo das auch so ist, dass immer wieder, da könnte man, wenn man ganz böse will, vermuten, dass da quasi eine richtige Diagnoseindustrie hinter sitzt, die sich schön, weil letztendlich kostet auch alles Geld, nicht? Um immer wieder dasselbe zu machen und auf Kosten, dass ja zum Beispiel solche Sachen wie Retraumatisierung, warum wird das immer wieder neu eingefordert? Oder das hatte ich vorhin im Vorgespräch, dass jemand wirklich die halbe Lunge weggenommen wird, in der das immer wieder nachweisen muss. Wahrscheinlich, es könnte ja sein, die wächst ihm nach oder sowas, ja.
Also, ja, Wunder ich, hat man schon mal gesehen.
Ne? Ja, aber das ist echt verrückt. Und wie gesagt, ist ja nicht so, dass man quasi einmal durchgetestet ist und dann wird dann nie wieder drauf geguckt. Aber dass die Annahme ist, es stimmt.
Wenn es darum geht, etwas, was dir zusteht, vom Staat bekommen zu wollen, dann musst du ein sehr dickes Fell haben. Oder einen Anwalt. Oder den Sozialverband Deutschland, den ich hiermit wirklich mal ganz explizit hervorheben möchte, weil das ist nämlich wirklich ein Sozialverband. Die kümmern sich und richtig fundiert und sachkenntlich. Also nicht einfach nur so, ja, wir kümmern uns drum, sondern wenn dann Bescheid kommt, dann zahlst du, glaube ich, einmal 100 Euro, das ist aber alles. Und dann wird das Verfahren von denen komplett geleitet und ausstaffiert.
Das ist ja fast wie eine Schutzgebühr eigentlich. Ne?
Genau. Und wenn man also, ich weiß jetzt nicht, ich glaube Hartz IV, da ist der monatliche Beitragssatz liegt bei 8 Euro. Oder vielleicht sogar bei Hartz IV noch weniger, ich weiß es nicht. Aber wenn man wirklich mal Hilfe braucht, dann sind die da. Und das finde ich sehr gut. Mhm. Aber nochmal, um auf die andere Frage zurückzukommen, weil ich das auch sehr wichtig finde, wenn man völlig neben sich steht, dann kommt man ja nicht auf die Idee, sich selber zum Krankenhaus zu begeben. Mhm. Ich hab dann zufällig genau gearbeitet und es war ein Haus weiter. Das war Glück, wenn man da in dem ganzen Sums noch von Glück reden kann. Was ich wirklich allen ans Herz legen möchte, die, und wenn es auch nur ganz minimal eine Ahnung, ein Gefühl dafür gibt, irgendwas ist mit mir nicht richtig gelaufen. Als Kind, als Jugendlicher. Holt euch Hilfe. Sprecht jemanden an. Wenn der Verdacht auf die Mutter oder auf den Vater fällt, den natürlich nicht. Aber ein
Arzt zum Beispiel, oder?
Ein Arzt, ja, aber. Ja, das ist das gleiche Thema Lüchte. Diese Menschen, diese Mädchen, diese kleinen Menschen, die da gequält wurden, sind auch mal zum Arzt gegangen und hatten mit Sicherheit auch mal blaue Flecken. Mhm. Anders geht es nämlich gar nicht. Da frage ich mich, hat der Arzt vielleicht zwei und zweimal zusammengerechnet oder sind bei denen dann 7 rausgekommen? Weil, ui, das ist mir jetzt aber unangenehm. Mhm. Und das ist das Problem. Dann wird nämlich weggeschaut. Mhm. In Deutschland gibt es eine Wegschau-Mentalität, weil es einfach ist.
Und da, das ist für mich auch eine ganz wichtige Frage nochmal an dich, wenn wir, also du hast ja jetzt schon mal klar gesagt, was du ans Herz legst, wenn jemand selbst das Gefühl hat, irgendwas ist bei mir. Hast du was du sagen wirst, wenn Menschen ein Gefühl haben für ihr Umfeld. Da ist ein Kind, irgendwie verhält es sich so und so. Ich habe das Gefühl, irgendwas ist da. Also ich kriege auch immer wieder mit, dass da so eine Hilflosigkeit entsteht. Ich weiß nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Soll ich es jetzt ansprechen, soll ich es nicht? Was würdest du sagen? Wie handelt man denn da oder Mensch da?
Du meinst, wenn jetzt ein Erwachsener das Gefühl hat, in der Nachbarsfamilie,
genau, ist irgendwas ist komisch.
Okay. Ja. Also als Erwachsener oder auch Jugendliche, die sind ja unser, sogar Kinder sind ja heute sowas von viel im Internet.
Ja.
Bei Google einfach eingeben, Notruf, Gewalt in der Familie. Ja. Von mir aus auch das gängigere Wort Missbrauch. Und dann rattern da tausende von Seiten und Ergebnisse. Und dann guckt man einfach am Wohnort, wo ist die nächste Stelle, oder auch Weißer Ring, oder auch Polizei.
Ja.
Oder wenn ich sehe, das Nachbarskind, Mädchen, Junge, ist grün und blau im Gesicht, würde ich zum Beispiel dann einfach mal fragen, Mensch, sollen wir nicht mal ein bisschen spazieren gehen? Das tut dir vielleicht gut, du bist ja bestimmt ganz schlimm befallen. Und zack, ins Krankenhaus. Ist übergriffig, aber in solchen Momenten muss man auch andere Wege gehen, als die, die vielleicht normal sind. Mhm. Und ich, darf ich das Kind ins Krankenhaus bringen? Ich glaube, es ist ein bisschen verprügelt worden.
Mhm. Das ist natürlich ein offensichtlicherer Fall, sage ich jetzt mal, wenn wirklich auch körperlich versehrt wurde. Wenn ein Gefühl da ist, okay, irgendwas, das Kind zieht sich plötzlich irgendwie zurück oder es ist an manchen Tagen besonders still, irgendwas fühlt sich komisch an, dann wären das auch die Wege, die du gerade beschrieben hast.
Und ich war das heute oder gestern Morgen, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, es ging auch um Aufmerksamkeit, auch Betreuer im Kindergarten, Lehrer, Lehrerinnen, studentische, nicht Verbindung, aber irgendwo da, wo Menschen hinhören. Hört auch auf das, was nicht gesagt wird. Lest zwischen den Zeilen. Körpersprache beobachten. Und vor allen Dingen dann ganz klar handeln. Und nicht sagen, ach, das war bestimmt nur einmal. Nein. Wer das einmal macht, macht das so lange, bis er gebremst wird.
Und da möchte ich quasi genau mit reingehen. Ich sage mal, wenn die Eltern in Ordnung sind und wenn es okay ist, dann werden sie das doch eigentlich nicht als einen Angriff gegen sich empfinden, sondern sogar dankbar dafür sein, dass jemand so aufmerksam ist. Weißt du, was ich meine?
Ja,
ich denke, bei vielen ist ja die Angst, oh, ich beschuldige die jetzt zu Unrecht oder
du
so.
Du meinst jetzt, wenn das Kind in der Herkunftsfamilie missbraucht wird?
Genau, so. Und dann.
Das ist der schlimmste Weg, glaube ich, den man machen kann.
Was?
Nein.
Dann hast du mich. Um Gottes Willen, sich nicht an die Eltern wenden. Nein, ich meinte quasi, weil es ist ja ein Schritt, weil du sagst, die Leute gucken weg. So. Und es ist dann ein Schritt zu sagen, okay, ich informiere die Polizei oder wen auch immer. Du hattest ja jetzt die ganzen, also so eine Organisation. Ich würde, glaube ich, immer so eine Organisation sagen, weil die wissen auch genau, was in dem Moment zu tun ist.
Und die haben auch.
Aber die quasi. Also ich mache mir Gedanken darüber, warum jemand das Motiv hat, ach, ich schaue lieber weg, weil es ja bequemer ist, weil ich unterstelle jetzt mal eine Angst da ist, dass es vielleicht ja gar nicht stimmt. Aber sollte es wirklich nicht stimmen, dann wären doch, wenn die Eltern wirklich okay wären, dann würden sie das doch gut finden, wenn sich jemand von außen kümmert. Verstehst du den Dreh?
Ja,
den
ich verstehe jetzt, was du meinst, aber das ist mit Sicherheit nicht so, weil die sich sofort angegriffen fühlen. Was glaubst du denn, was ich mit meinen Kindern mache? Das ist dann.
Okay.
Ich würde noch, eine Frage fällt mir noch ein, das hatten wir auch, als wir geschrieben haben, ein bisschen, du hast auch, wenn ich das richtig verstanden habe, zum Teil auch Menschen geschult, die mit Körper, in körperlich arbeitenden Berufen zu tun haben, wie man auch, ich weiß nicht, ob ich das vielleicht auch missverstanden habe, generell geht es mir nochmal um die Frage, wenn Menschen, wie jetzt, ob jetzt Therapeuten, ich sage mal ganz lapidar, ob es Physiotherapeuten sind oder, gibt es da was du gerne noch sagen würdest, weil ich glaube, auch da ist eine Sensibilität erforderlich, was nochmal getriggert werden kann oder so?
Sehr gut. Das war vor einem Dreivierteljahr ein brennender Wunsch. Und zwar würde ich gerne ein Netzwerk gründen, aber nicht Therapeuten in dem Sinne, sondern alle Behandler zu sensibilisieren. Das fängt beim Zahnarzt schon an. Jemand wie mich, ich lege mich auf den Zahnarztstuhl, das Ding fährt in die senkrechte, ach, ihr wisst, was ich meine, und ich kann mich da ja nicht mal eben so wieder entfernen. Das ist eine absolut traumatische Situation. Und das geht erst ohne Probleme, wenn du dem Behandler vertraust. Und das ist dann nicht nur der Zahnarzt, das ist der Masseur, der Krankengymnast, Gynäkologe zum Beispiel, Proktologe und, und. Und meine Idee war, wir brauchen ein Netzwerk an interessierten Behandlern. Wir haben 10 Millionen Leute, die ein Problem haben. Und ich glaube, wir könnten sehr gut ein Netzwerk aus dem Boden stampfen, wo wir einfach sagen, das ist die Bereichsgruppe Internist, das sind die, was weiß ich, die Krankengymnasten, das sind die Zahnärzte. Und wenn es auch in jeder Stadt nur einer wäre, oder im Radius von 50 Kilometer irgendwo einer sitzt, der weiß, was das heißt, da kommt jemand und wenn ich das falsch mache, geht der so emotional in den Keller und ist retraumatisiert, da ist die Frage, müssen wir den in die Klinik bringen? Das war mal ein Anliegen. Da gibt es auch einen Flyer dazu, das könnte man dann vielleicht wie so ein Bild nochmal ins.
Ja. Dass die einfach ein bisschen
sich mal melden und sagen,
ja,
hier,
der Umgang damit und vor allen Dingen, dass es vielleicht auch eine andere, dass man eben nicht Schema F durchziehen kann vom Behandlungsablauf, sage ich jetzt mal so, sondern vielleicht auch einen anderen Umgang damit braucht.
Und also, auf meiner Homepage zum Beispiel steht, dass man mich für solche Schulungen buchen kann, weil ich weiß, wie das ist auf dem Zahnarztstuhl. Oder auch, wie empfängt mich denn der Behandelnde? Wie geht der mit mir um? So wie dieses verletzte innere Kind feststellt, es fehlt komplett an Respekt. Einfach, weil es ungewohnt ist. Geht sofort die Klappe runter, tschüss. Das fängt schon an, wie ich die Praxis betrete. Das fängt bei den Damen, die an der Anmeldung in einer Praxis sitzen, da fängt zum Beispiel an. Da bin ich noch nicht auf dem Stuhl, da kann die erste, zweite Dame schon irgendwas, aber du stellst dich mal nicht so an, das ist schon so lange her. Tschüss.
Ja.
Und das sind so, es sind nur so wenige Kleinigkeiten, um für alle das so angenehm zu machen, dass traumatisierte Menschen eben nicht abgefaulte Stümpfe in ihren Mündern haben und spazieren tragen müssen, weil sie so eine unglaubliche Angst vor dem Zahnarzt haben. Das kann nicht sein in 2020. Wir sind ja nicht mehr im Mittelalter.
Nein, generell ist das Thema Respekt ja so eine Sache, ne, und Vertrauen, wenn ich zu einem Arzt gehe, zu welchem auch immer, ob ich jetzt Traumatisches erlebt habe oder auch einigermaßen in Ordnung aufgewachsen bin, finde ich auch da, ist manchmal schon, also ich habe es selbst auch schon erlebt, wo ich dachte, wie soll ich denn jetzt hier vertrauen, wenn ich einfach so abgefrühstückt werde und wenn dann natürlich auch noch so ein Erlebnis dahinter steht, ja, wo ich denke, so, das wäre doch mal eine Sache, da zu sensibilisieren und generell auch Ärzte, Behandler, dass diese Menschlichkeit auch sehr mit im Vordergrund wieder steht und nicht nur medizinisch, sage ich mal, abgearbeitet wird. Ich meine, es ist auch schon einiges, was passiert. Ich kriege das immer wieder mit von auch einer früheren Kollegin, die wird quasi als Schauspielerin eingesetzt, um werdende Ärzte mit zu schulen in so Rollenspielen und so weiter. Und die gibt dann auch mit, also es ist auch Schauspielerin eben, die dann mit Feedback auch gibt. Das ist schon seit einigen Jahren auch gängig an der Charité, dass da eben auch geguckt wird, dass die in bestimmte Krankheitsbilder reingeht. Die wird für eine bestimmte Krankheit, sage ich mal, gebucht, diese Rolle.
Toll.
Und dann wird das geübt. Und wo ich denke, das ist so eine tolle Sache, eben diese Empathiefähigkeit auch. Wie gehe ich damit um? Wie teile ich eine Diagnose mit? Wie gehe ich mit einem bestimmten Zustand um, dass das geübt wird? Aber ich habe das Gefühl, das ist immer noch viel zu wenig.
Aber wo du das, finde das völlig toll. Also
ja, ich denke trotzdem, dass vieles hier jetzt dabei war und gesagt wurde, was auf der anderen Seite Hoffnung gibt. Eins muss ich noch loswerden, diese spezielle Behandlung, wenn alle sich respektvoll und vernünftig verhalten würden, dann bräuchte man eigentlich gar keine extra Schulung dafür. Oder einfach mal guckt, was ist mit dem Gegenüber und dass Leute, die zum Arzt gehen, in irgendeiner Form krank sind, also ja, oder? Also kommt vor, Und dass man mit denen dann entsprechend respektvoll umgeht, sollte eigentlich der Normalfall sein. Und das, wo ich eben reingehen wollte, war, es heißt ja nicht, es wird ja immer wieder gesagt, die professionelle wissenschaftliche Distanz des Arztes geht verloren. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich glaube, es geht sehr wohl beides. Also, dass das sehr wohl, also dass das wissenschaftliche, naturwissenschaftliche Bestand haben kann. Und deswegen muss ich aber trotzdem mein Gegenüber nicht wie ein Stück Holz behandeln. Also das ist wieder, und da finde ich die Sachen, die Charité da macht, natürlich ganz großartig.
Ja, es ist. Und zum Thema Respekt. Ich glaube, dass fast jeder Mensch den Film Dirty Dancing kennt. Mhm. Und zum Thema Respekt ist in diesem Film eine Szene, die jeder Schüler in jedem Schuljahr einmal sehen sollte. Mhm. Das ist mein Tanzbereich und das ist dein Tanzbereich. Mehr muss man dazu nicht sagen. Das sagt alles aus.
Mhm. Ja.
Ich kann bis hierhin, kann ich machen, was ich will. Aber eben nur bis hierhin. Weil da fängt dein Tanzbereich an. Und es steht mir nicht zu, früher gab es diesen traumhaft schönen Satz, das macht man nicht, da drin rumzuhüpfen, auch wenn ich meine, dass ich dich an die Wand tanzen kann, rein tanztechnisch. Mhm. Und das ist ein ganz simples Bild und sagt alles aus.
Ja. Genau.
Es könnte so einfach sein. Aber
theoretisch könnte es so einfach sein.
Wieder die von der letzten Folge die Grenzen.
Genau. Und auch wenn, es gibt ja natürlich auch Menschen, die können ihre eigenen Grenzen besser spüren und abstecken und manche können es weniger gut. Und dass ich dann auch als Gegenüber vielleicht ein bisschen eine Aufmerksamkeit habe, wo es vielleicht auch noch nicht sichtbar gesetzte Grenzen gibt, sondern ich spüre, ich glaube, ich gehe da drüber raus und dann nicht so egoistisch bin zu sagen, ja egal, super, ich kann da reingrätschen, sondern oh, okay. Also Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, Respekt, Toleranz, also ne?
Ja, also ich habe das Bedürfnis, dir total zu danken. Ich fand das total toll.
Ja. Ich hoffe,
das
Gespräch, vielen Dank.
Ja, ich hoffe unheimlich. Ich finde, da waren viele Ansätze drin. Und was über allem dem ist, ist auch einfach deine Power zu erleben. Ja. Also offensichtlich ist es möglich, dass so für sich zu bearbeiten, das fand ich jetzt, das hast du eben ganz zum Schluss gesagt.
Es geht.
Es geht, ja. Und aber eben auch, ja, es ist halt Arbeit. Es ist Arbeit. Es ist nicht irgendwie.
Ich habe jahrelang gesagt, ganz oben als erstes muss stehen, ich will.
Ja.
Und da sind wir vorhin irgendwie von abgekommen, aber warum ich den Gedanken hatte, ich möchte jetzt kein Opfer mehr sein, wenn ich
das
noch dazu sagen darf.
Ja. Ja.
NDR Talkshow Hubertus Meyer-Burkhardt spricht über seine großartige Großmutter und sie sagte, glücklich sein ist auch eine Entscheidung.
Mhm.
Und ich saß hier und habe gedacht, boah, bist du doof, wieso bist du da nicht aufgekommen? Mann, das ist so einfach. Und dann habe ich, tagelang habe ich gedacht, ja, ich habe fertig. Ich habe jetzt, in meinem greisen Alter, habe ich ich habe das Recht. Es darf mir jetzt gut gehen.
Wichtig dabei finde ich aber, dass eben nicht, weil manche Leute dann so reingrätschen, ja, ich habe jetzt beschlossen, glücklich. Es ist diese Entscheidung. Es ist dieses, das ist für mich genau dieselbe Qualität, wie du sagst, ich will kein Opfer sein. Und dann kommt natürlich die Arbeit.
Ja, Logo.
Ja, naja, das ist, das, weil manche Leute so denken, als würde man sagen, ich bin jetzt nur noch glücklich und alles ist gut. Sondern es ist diese Grundsatzentscheidung und dann kommt ein Weg, der unter Umständen Jahre dauert oder viele Jahre dauert und eigentlich im besten Fall, würde ich sagen, auch nicht aufhört.
Es die Arbeit an sich selbst ist sowieso das Erstrebenswerte, was ist der Sinn des Lebens.
Ja, aber das war mir jetzt noch wichtig, weil viele Leute immer sagen, ach, oder auch, wobei ich dem zustimmen muss, also dieses alles nur total positiv, haha,
das ist also auch nicht so meins.
Aber wie du sagst, diese Entscheidung, kein Opfer zu sein, diese Entscheidung, ich bin jetzt glücklich, So, das ist der Punkt.
Ja.
Und dann geht's weiter. Das ist kein Selbstläufer, ja, oder dass genau. Ich so mache
da und dann erst an.
Und genau. Welcher Satz für mich extrem wichtig ist, den du gerade auch gesagt hast, ist, ich habe das Recht, glücklich zu sein. Mhm. Weil ich glaube auch, dass es ganz viele Menschen gibt, die so eine Geschichte erlebt haben, die denken, es steht mir vielleicht gar nichts zu.
Richtig.
Die
ist die Grundhaltung.
Genau. Und das, glaube ich, ist auch was ganz Wichtiges, was dann auch überhaupt in den aktiven Schritt führen kann. Mhm. Ob ich jetzt allein Schritte gehe oder ob ich mir direkt jemand hole. Nicht jeder hat diesen starken Grundcharakter, würde ich jetzt mal sagen, wie ich das bei dir spüre, die vielleicht noch mehr Unterstützung von außen irgendwie brauchen, wie dem auch sei. Aber ich glaube, das ist ein wahnsinnig wichtiger Schalter. Ja, auch von meiner Seite auch nochmal ganz herzlichen Dank, Stine. Ich finde es ganz wunderbar, wie du uns hier so einen Einblick gegeben hast. Und ich wünsche dir wirklich weiterhin so viel Power. Das ist schön, dich zu sehen bei aller Tragik, die deine Geschichte auch hat, dass du uns das alles so uns da teilhaben lassen hast. Ja, ich finde es wunderbar und wünsche dir weiterhin ganz viel Kraft da, so den Weg zu gehen. Und ja, an der Stelle dann, wir sind quasi jetzt dann zum Ende gekommen und haben ja einiges jetzt besprochen. Und natürlich interessiert es uns nach wie vor, ob ihr Erfahrungen habt. Wir werden euch da auf jeden Fall auch wieder verlinken, was Stine gerade an Kontaktmöglichkeiten genannt hat, dass ihr dann, wenn Bedarf besteht, dass ihr einen schnellen Zugang dazu kriegt. Und ja, ansonsten, also ich persönlich merke, ich muss das jetzt auch erstmal so ein bisschen sacken lassen, weil es natürlich auch sehr auffühlend ist. Und so, ja, es ist ja so eine Nummer. Deshalb würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns in 4 Wochen wieder.
Ja, macht's gut, bis in 4 Wochen.